Guten Morgen euch allen. Als erstes möchte ich gerne ein paar herzliche Grüße noch ausrichten. Und zwar einmal von der Elsbeth Schnabel, mit der hatte ich die Woche mal telefoniert, und von Andi und Moni Wesch. Die haben ja jetzt ihre vier Kinder und sind ziemlich beschäftigt. Und sie haben gesagt, ich soll ganz herzliche Grüße an euch alle ausrichten. Ich begrüße auch alle, die in den anderen Räumen sitzen, unten und oben. Und ich möchte euch gern einladen, zuzuhören, zuzusehen und um für einen größtmöglichen Gewinn zu sorgen. Wir kommen ja jetzt gerade von einer Begegnung mit Gott, wir, und wir beschäftigen uns jetzt mit einem, der auch eine Begegnung mit Gott, eine persönliche, eine besondere Begegnung mit Gott hatte. Ihr wisst, die sonst schon da waren, wisst, dass ich mit dem Daniel beschäftigt bin. Das Buch Daniel, wir sind da inzwischen im Kapitel 8 angekommen. Das wollen wir uns heute anschauen. Und mit dem Kapitel 8 bewegen wir uns in einen neuen Abschnitt hinein. Und zwar ein neuer Abschnitt. Wir haben schon früher festgehalten, dass das Buch Daniel in zweierlei Sprachen abgefasst ist. Und zwar in Hebräisch im ersten Kapitel, im Kapitel 2, Vers 4 bis Kapitel 7, Vers 28 im Schluss, in Aramäisch und danach wieder in Hebräisch, Kapitel 8 bis 12. Und der Schwerpunkt könnte sein, dass es damit eben ein Teil zusammenhängt, ist, in den ersten sieben Kapiteln bezieht sich das, was geschrieben ist, auf den Plan Gottes mit den Heiden. Und die restlichen Kapitel 8 bis 12 beziehen sich auf Gottes Plan mit Israel. Und aus dem Grund ist natürlich auch der mittlere Teil sehr überwiegend auf Aramäisch, weil Aramäisch war damals sowas wie heute Englisch, eine Weltsprache, die in allen möglichen Ländern gesprochen wurde, und damit hatten auch eben Heiden Zugang dazu. Ich möchte einen kurzen Rückblick machen, und zwar zur Erinnerung. Das erste Kapitel, da lesen wir, dass Daniel und seine Freunde nach Babylon weggeführt wurden. Und er will sich halt nicht mit der Speise des Königs verunreinigen, weil meistens den Götzen geopfert wurde. Dann im Kapitel 2 lesen wir von Nebukadnezars erstem Traum und davon, dass Daniel ihn zur Ehre Gottes deuten kann. Im Kapitel 3 erinnern wir uns an das große goldene Standbild, das Nebukadnezar hat aufstellen lassen zu seinen eigenen Ehren. Und er wollte, dass alle Menschen dieses Standbild anbeten. Die Freunde von Daniel verweigern das. Und Gott rettet die drei Freunde aus dem Feuerofen, in den sie deswegen hineingeworfen werden. Kapitel 4, da haben wir Nebukadnezars zweiten Traum, wo er dann aus Größenwahn sagt, das habe ich alles gemacht, und dabei ganz auf seine Götzen verweist, im Hinblick auf seine Götzen sich selbst ehrt. Und dann die Erniedrigung im selben Kapitel, seine Erniedrigung und anschließend ganz zum Schluss auch seine Umkehr. Im Kapitel 5 hatten wir Belsazars Frevel und sein persönliches Menetekel. Wir erinnern uns an die Schrift an der Wand und daran, dass er sein Königreich verliert noch in derselben Nacht und auch sein Leben. Im Kapitel 6 haben wir gesehen, wie Daniel die Löwengrube überlebt, weil man ihm eine Falle gestellt hatte und weil man ihn einfach beseitigen wollte. Im Kapitel 7 haben wir uns beschäftigt mit den vier Tieren, die aus dem Meer aufsteigen, die eine bestimmte Bedeutung haben, die Weltreiche, die sie repräsentieren. Und immer wieder sehen wir, das ist mir wichtig, dass wir das auch nachvollziehen, dass wir uns das in Erinnerung halten, immer wieder sehen wir, dass Mächtige der Welt sich gegen ihren eigenen Willen dem Plan Gottes unterwerfen müssen, ihm beugen müssen, weil Gott Weltgeschichte schreibt. Haben wir schon mal daran gezweifelt, habe ich mich gefragt, dass Gott es ist, der Weltgeschichte schreibt, weil wir so viel Chaos erleben in der ganzen Welt, weil wir so viel Werteverlust im Alltag sehen. Und gerade im Buch Daniel, da gibt es so viele erfüllte Prophezeiungen zu finden, die auch entgegen menschlicher Wahrscheinlichkeit eingetroffen sind, dass wir auch heute und in die Zukunft getrost sein können. Getrost, dass der allmächtige Gott Weltgeschichte schreibt. Ich möchte gerne im Kapitel 8 erstmal den ersten Abschnitt lesen. Ich lese aus der NEÜ-Übersetzung. Im dritten Regierungsjahr des Königs Belshazzar hatte ich, Daniel, eine zweite Vision. Dabei sah ich mich selbst, wie ich am Ulai-Kanal in der Residenz Susa stand, die sich in der Provinz Elam befindet. Ich blickte auf, da stand auf einmal ein Schafbock mit zwei mächtigen Hörnern am Kanal. Das eine Horn war größer als das andere, obwohl es erst später gewachsen war. Ich sah, wie der Schafbock nach Westen, Norden und Süden stieß. Kein Tier konnte ihm standhalten, es gab keinen, der sich aus seiner Gewalt retten konnte. Er tat, was er wollte und machte sich groß. Als ich aufmerksam hinsah, kam plötzlich ein Ziegenbock von Westen her. Er flog nur so über die Erde, ohne den Boden zu berühren. Zwischen seinen Augen hatte er ein auffälliges Horn. Als er bei dem Schafbock angelangt war, den ich am Kanal gesehen hatte, stürzte er sich mit voller Wucht auf ihn. Ich sah ihn auf die Seite des Schafbocks aufprallen, voller Erbitterung stieß er den Schafbock und brach ihm beide Hörner ab. Der hatte nicht die Kraft, ihm standzuhalten. Er wurde zu Boden geworfen und zertrampelt. Niemand kam ihm zu Hilfe. Der Schafbock wurde immer größer. Auf dem Höhepunkt seiner Macht brach sein großes Horn ab. An seiner Stelle wuchsen vier kräftige Hörner in alle Himmelsrichtungen hin. Aus einem von ihnen kam ein weiteres Horn hervor. Zuerst war es ganz klein, aber dann wuchs es gewaltig nach Süden, Osten und dem Land der Zierde, nach Israel hin. Ja, es wuchs bis zum Heer des Himmels hin und schleuderte einige von diesem Heer und von den Sternen auf die Erde und zertrampelte sie. Selbst bis zum Befehlshaber des Himmelsheeres reckte es sich empor. Es nahm ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete sein Heiligtum. Verbrecherisch setzte es sein ganzes Heer gegen das tägliche Opfer ein. So trat es die Wahrheit mit Füßen. Und bei allem, was es unternahm, hatte es Erfolg. Dann hörte ich, wie einer der heiligen Engel einen anderen fragte, wie lange soll nach der Vision das tägliche Opfer unterbunden und das Heiligtum durch frevelhafte Entweihung verödet werden? Dieser antwortete mir, wenn 2300 Abend- und Morgenopfer vergangen sind, wird die Ordnung des Heiligtums wiederhergestellt werden. Wir finden hier einen Bericht, der in Teilen zu dem von Kapitel 7 passt. Allerdings hier durch zwei andere Tierbilder symbolisiert. Im Anschluss an die gelesenen Verse tritt ein Mann dann zu Daniel, das werden wir nachher noch lesen, der als Gabriel benannt wird und diese Vision genau erklären soll. Das war bei Kapitel 7 so nicht ganz der Fall. Bei den ersten drei Tieren zumindest. Beim vierten, da wird etwas erklärt. Und wir hatten die Zuordnung der Tiere, die wir im Kapitel 7 gesehen haben, und zu den Herrschern nur geschlussfolgert. Hier ist das aber anders. Das, was im Kapitel 7 der Bär war, wir erinnern uns, der Bär mit den drei Rippen, das ist hier im Kapitel 8 der Schafbock mit zwei Hörnern. Im Kapitel 7 war es der vierköpfige Leopard, In Kapitel 8 ist es der zottige Ziegenbock mit einem großen Horn. Gabriel spricht Klartext zu Daniel. Der Schafbock steht für die Könige der Meder und Perser. Das hatten wir auch im 7. Kapitel schon gesehen, dass da da hatten wir also auch schon die Könige der Meder und Perser gesehen. Der Ziegenbock für den König von Griechenland. Der König von Griechenland, Alexander der Große, der eroberte sie im Sturm, die Meder und Perser. Er starb aber mit 32 Jahren in Babylon. Das große Horn von diesem Ziegenbock bricht ab und 4 neue Hörner wachsen. Sein Reich wurde in 4 Teile aufgeteilt. Im Vers 8 lesen wir, der Ziegenbock wurde immer größer. Auf dem Höhepunkt seiner Macht brach sein großes Horn ab. An seiner Stelle wuchsen 4 kräftige Hörner in die 4 Himmelsrichtungen hin. 4 Hörner hatten wir schon bemerkt, das sind die 4 Generäle von Alexander dem Großen, die sich das Reich aufteilen und jeder selber zum König macht. Haben wir letztes Mal bereits erwähnt, und einer von diesen 4 war Seleukus, der dieses Reich der Seleuziden aufbaut. Aus diesem Reich wird später ein König hervorgehen, der hier mit diesem zuerst kleinen Extrahorn gezeigt wird, Antiochos Epiphanes, der 4. Und zwar wird er ein mächtiger König, das Horn wächst, es wird immer größer, und er wird besonders lästerlich mit Israel und dem allmächtigen Gott umgehen. Das war aus der Sicht Daniels damals Zukunft. Aus heutiger Sicht ist es Geschichte. Aus heutiger Sicht blicken wir darauf zurück. Dieser König ist deswegen so besonders erwähnt, der Antiochos Epiphanes der 4., weil man sieht in ihm hier, in seinem Verhalten, ein Vorbild auf das Verhalten des Antichrist. Das ist allerdings Zukunft. Und sein Verhalten ist in vielerlei Hinsicht diesem Verhalten des Antichristen ähnlich. Im Vers 9, aus einem Horn von ihnen kam ein weiteres Horn hervor. Zuerst war es ganz klein, dann aber wuchs es gewaltig nach Süden, Osten und dem Land der Zierde hin, nach Israel. Dieser Antiochus, der 4., was macht der, dass es eine solche Aussage gibt? Was er macht, ist, er schafft das tägliche Opfer im Tempel ab. Er entweiht den Tempel, indem er dort auf dem Altar Schweine darauf opfern ließ, und er weiht den Tempel, den Altar seinem Zeus, seinem Gott Zeus. Außerdem verbot er das Halten des Sabbats, und zwar und auch die Beschneidung, so wie Gott es angeordnet hatte, bei Todesstrafe. Wer also den Sabbat hielt oder wer sich dafür stark machte, der wurde getötet. Unzählige Juden wurden durch ihn als Märtyrer ermordet. Da hört Daniel die Frage, die uns eigentlich, wenn wir sowas lesen, dann auch gleich in den Sinn kommt: Wie lange noch? Wie lange soll das dauern? Und die Antwort lautet: Wenn 2300 Abend- und Morgenopfer vergangen sind, wird die Ordnung des Heiligtums wiederhergestellt sein. Vielfach finden wir ja in der Bibel Aussagen, die nicht so direkt einen eindeutigen Zeitabschnitt benennen, aber hier ist es anders, hier finden wir eine ganz präzise Zeitaussage. Auch das Kapitel 8 ist, wie die vorigen, voll von erfüllter Prophetie. Bei Roger Libby kann man nachhören, er sagt in einem Vortrag, dass es im Buch Daniel mehr als, schätzt mal, wie viele? 200 erfüllte Prophezeiungen gibt, die nachprüfbar erfüllt sind. Und das nur im Daniel. In der ganzen Bibel sind es natürlich um so und so viele mehr. Dass es so ist, hat natürlich auch die Bibelkritiker auf den Plan gerufen. Denn das darf ja nicht sein, dass so viele Prophezeiungen eintreffen. Denn das wäre ja ein starker Beweis dafür, dass Gott hinter diesen Prophezeiungen steht. Und sie behaupten, dass Prophezeiungen, dass die viel zu genau eintreffen. Das, was da beschrieben ist, ist viel zu genau. Das kann eigentlich gar nicht sein. Und weil es so sei, deswegen sei Daniel erst mehrere Jahrhunderte später entstanden. Da, wo nämlich dann schon vieles eingetroffen war, da, wo der Schreiber schon wusste, was alles passiert ist, da hätte er im Nachhinein, also im Rückblick geschrieben und das alles aufgeschrieben. Er hätte also bereits vollendete Tatsachen gekannt. Das ist aber eindeutig widerlegt und deshalb nur ein vergeblicher Versuch, Gottes Wort zu diskreditieren. Zu diesem Schluss kann man nur kommen, wenn man den allmächtigen Gott ausschließt. Und das wird ja vielerorts gemacht. Und damit schließt man auch die Möglichkeit aus der Vorsage zukünftiger Ereignisse. Das wird dann unmöglich gemacht. Wir hingegen glauben an den allmächtigen Gott, der nicht an Zeit und Raum gebunden ist und alle diese biblischen Prophezeiungen veranlasst hat. Nun, da steht diese Zeitdauer 2300 Abend- und Morgenopfer im Raum und wir müssen einen kleinen Exkurs machen, uns mit dieser Zeitangabe zu beschäftigen. Wir schauen hier von heute immer noch zurück auf die Vergangenheit. Also das, was hier berichtet wird, das ist für uns aus unserer Sicht schon vergangen. Man geht davon aus, dass pro Tag zwei Opfer, also ein Abend- und ein Morgenopfer, gebracht wurden. Und das würde dann entsprechen 1150 Tagen. Ich habe dazu bei Karl-Heinz von Heiden nachgelesen, der schreibt, das sind 1150 Tage, die gut in den Zeitraum zwischen der Entweihung des Tempels durch Antiochos Epiphanes IV. Am 6. Dezember 167 vor Christus und seiner Wiedereinweihung am 4. Dezember 164 vor Christus passen. Streng genommen laufen die Tage erst am 31. Januar 163 vor Christus aus, was aber genau der Vorhersage entspricht. Woher wissen wir das alles? Das steht nachzulesen in den apokryphen Büchern der Makkabäer. Das sind außerbiblische Berichte aus dem 2. Jahrhundert, die berichten, wie die Juden eine Revolte gegen diesen Antiochos Epiphanes IV. Aufgesetzt haben und wegen seiner verübten Gräueltaten sich von dem Joch des Epiphanes befreit haben. Es gibt da allerdings, man muss dazu wissen, man kann das nachlesen, gibt es auch im Internet zu sehen, Makkabäer, dass die Makkabäer eine Zeitrechnung verwenden, die den Seleuziden, dem seleuzidischen Kalender entspricht. Und der, das muss man dazu wissen, hat das Jahr 1 in unserer Zeitrechnung, ist das Jahr 312 vor Christus. Aber daraus kann man entnehmen, dass diese Zeitangaben, diese 1150 Tage plus die 70 Tage bis Ende Januar, entsprechen diesem Zeitabschnitt zwischen der Entweihung und der Wiedereinweihung des Tempels damals. Es gibt noch weitere Zeitangaben im Daniel, das kommen wir aber später noch drauf, also nicht heute. Und wir können uns jetzt mit den weiteren Versen beschäftigen. Und zwar ab Vers 15 möchte ich gern lesen. Als ich, Daniel, die Vision hatte und sie zu verstehen suchte, stand plötzlich einer vor mir, der wie ein Mann aussah. Gleichzeitig hörte ich die Stimme über dem Ulai-Kanal, die ihm zurief: Gabriel, erkläre ihm die Vision. Da kam er auf mich zu, als er näher trat, erschrak ich so sehr, dass ich den zu Boden stürzte. Doch er sagte zu mir: Du Mensch sollst verstehen, dass diese Vision sich auf die letzte Zeit bezieht. Während er das sagte, lag ich wie betäubt auf der Erde mit dem Gesicht zu Boden. Da berührte er mich und stellte mich wieder auf die Beine. Daniel dachte also noch darüber nach. Das war natürlich etwas Gravierendes für ihn, was die Zahl 2300, was die Verwüstung und die Neuordnung der Tempel des Heiligtums bedeuten würde. Und es war so gravierend für ihn, er war ganz versunken. Da ist er natürlich erschrocken, als dann ein Mann vor ihm stand. Und ein Mann wie ein Engel, eben der Engel Gabriel. Er hörte die Anweisung an ihn, diese Vision zu erklären. Er stürzt vor Schreck zu Boden, als der dann auf ihn zukam. Und das alles machte ihn einfach kraftlos. Ein Mann mit Namen Gabriel, ein wichtiger Engel Gottes, das lesen wir an anderen Stellen, im Himmel hilft ihm wieder auf. Es ist derselbe Engel Gabriel, der uns im Neuen Testament als Bote Gottes begegnet. Wir finden ihn bei Zacharias, als er dem Zacharias die Geburt seines Sohnes Johannes dem Täufer ankündigt, und wir finden ihn auch bei Maria im selben Kapitel, als er ihr die Geburt von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, verkündet. Jesus Christus würde als Retter der Menschen auf die Erde kommen und Johannes sollte ihn vorab ankündigen. Nun ist Daniel bereit, die Deutung zu hören, und er erfährt, was wir bereits vorweggenommen haben, wofür Schafbock, Ziegenbock und wofür auch diese Hörner stehen. Im Vers 19 lesen wir weiter, dann sagte er, der Engel Gabriel: Ich will dir erklären, was am Ende des Strafgerichts geschehen wird, denn es geht um die Zeit, in der das Ende kommt. Der Schafbock mit den beiden Hörnern meinte die Könige von Medien und Persien, der zottige Ziegenbock das griechische Königreich. Das große Horn zwischen den Augen des Ziegenbocks ist der erste König des Griechenreichs, Alexander der Große. Dass es abbrach und dass an seiner Stelle vier andere aufwuchsen, bedeutet, aus dem Griechenvolk werden vier Reiche entstehen, die aber nicht so viel Macht haben wie der erste König. Die waren zum Teil sehr beschäftigt, in wechselnden Bündnissen sich gegenseitig zu bekriegen. Wenn dann die Herrschaft dieser Reiche zu Ende geht und das Maß ihrer Untaten voll ist, wird ein frecher und hinterlistiger König auftreten. Antiochus Epiphanes IV. Daniel war besorgt um die Ehre Gottes und die Tatsache, dass Gott sein Volk wegen anhaltendem Götzendienst in die Hand der Babylonier gegeben hatte. Das hat ihn sein ganzes Leben begleitet und das hat ihn natürlich auch belastet. Und jetzt muss er auch noch hören, es kommt noch schlimmer. Im Vers 24, er wird sehr mächtig werden, eben dieser Epiphanes, wenn auch nicht durch eigene Kraft, und wird ungeheures Verderben anrichten. Was er unternimmt, wird ihm gelingen. Er wird die Starken vernichten und Gottes heiliges Volk ins Verderben stürzen. Dank seiner Schlauheit gelingt ihm der Betrug. In seinem größten Wahnsinn wird er viele ahnungslose Menschen umbringen. Selbst gegen den höchsten Herrn wird er sich erheben, aber schließlich ohne menschliches Zutun zerschmettert werden. Auch was du über die Abend- und Morgenopfer gehört hast, ist wahr. Doch du sollst das, was du gesehen hast, gut verwahren, denn es bezieht sich auf viele Tage. Danach war ich, Daniel, völlig erschöpft und tagelang krank. Als ich wieder aufstehen konnte, nahm ich meinen Dienst am König wieder auf. Doch ich war fassungslos über das Geschaute und es gab niemand, der es verstand. Wir können Mitleid haben mit dem Daniel. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sehr bedrückt war. Und wir müssen vielleicht jetzt noch einen kleinen zweiten Exkurs machen. Was bedeutet der Terminus am Ende der Tage oder Zeit des Endes In anderen Übersetzungen wird es die letzte Zeit genannt. Es gibt an mehreren Stellen im Buch Daniel diesen Terminus. Und wir sehen hier zum großen Teil auf die Vergangenheit zurück, bekommen aber doch wieder einen kleinen Einblick in die Zukunft. Der Begriff Zeit des Endes. Das Ende der Tage hat manchmal eine doppelte Bedeutung. Gerade hier im Vers 17, im 8. Kapitel, bezieht es sich einerseits auf das Ende des Abschnitts von diesen 2300 Abend- und Morgenopfern. Andererseits bezieht es sich aber auch auf die Zeit zukünftig von heute, also auf unsere Zukunft, nicht nur auf die von Daniel. Das Ende der Tage ist auch hier in einem Zusammenhang mit dem Antichristen. Und wir hatten festgehalten, Antiochus Epiphanes IV. War ein Vorbild auf den Antichristen hin und dem Wiederkommen des Herrn. Also damit steht es dann in Zusammenhang. Daniel war sehr niedergeschlagen und das Gehörte macht ihn völlig fertig. Und jetzt sollte er auch vorläufig es noch für sich behalten. Er sollte nicht darüber reden. Er durfte auf bestimmte Zeit mit niemandem darüber sprechen. Es klang sehr bedrohlich, aber er verstand es nicht. Können wir uns vorstellen, was der da gelitten hat? Er hört, wie es seinem Volk immer schlechter gehen soll durch diesen Epiphanes. Und jetzt darf er auch noch nicht mal damit über das mit jemandem sprechen. Aus unserer Sicht ist das meiste jedoch bereits Geschichte. Wir wissen um die Könige der Meder und Perser. Wir wissen um den Alexander den Großen, um sein vielgeteiltes Reich und auch das einzelne Horn, das für Antiochus Epiphanes den Vierten steht und seine Gräueltaten. Wir wissen noch nicht viel über den Antichristen, auf den durch den Epiphanes angespielt wird. Das könnte uns natürlich auch krank machen. Und vielleicht ist es ja auch so. Aber wir sehen ja durch das ganze Buch Daniel hindurch, das ist mir wichtig, dass wir das festhalten und uns vor Augen stellen, wir sehen durch das ganze Buch Daniel hindurch, dass Gott alles in der Hand hat. Dass er die Weltgeschichte lenkt. Und weil wir durch unsere Entscheidung für Jesus Christus, getroffen haben, können wir auf seine Führung und seine Bewahrung vertrauen. So wie auch Daniel. Weder Sanherib, das ist hier so ein Relief von Sanherib, der Assyrerkönig vor Nebukadnezar, noch Nebukadnezar, noch Belshazzar, noch Alexander der Große, noch seine Nachfolger, noch Antiochus Epiphanes dachten daran, dass ihre Herrschaft einmal ein Ende nehmen würde. Sie saßen fest auf dem Thron und herrschten, ohne an den allmächtigen Gott über ihnen zu denken. Eine Ausnahme gab es nur zum Schluss bei Nebukadnezar. Wir sehen Daniel, der in seiner Situation viel Willkür erlebt hatte, aber auch, dass Gott ihn hindurchgetragen hatte, durch all das. Er ließ sich nicht einschüchtern, nicht bewegen, seinen Gott zu verunehren. Er war ein treuer Beter, der sein Leben, seine Tätigkeit am Hof in Gottes Hand legte. Wir erleben auch Situationen, die uns Mühe machen. Ahmen wir ihn doch ganz einfach nach. Im nächsten Kapitel werden wir noch einmal mehr darüber erfahren. Etwa 10 Jahre später forscht Daniel im Propheten Jeremia nach, was dort zur Dauer der Gefangenschaft in Babylon vorhergesagt wurde. Daniel holt sich Rat in Gottes Wort. Ich empfehle auch uns, das Buch Daniel nachzulesen, dass wir uns bewusst machen, was Gott uns damit für unser Leben zeigt. Und Gott zeigt uns, dass er zu seinem Wort steht. Er zeigt uns, dass an ihm niemand vorbeikommt und dass wir in seiner Hand geborgen sind. Und er ist bereit, unsere Gebete zu erhören. Diese ganzen Dieses ganze Buch Daniel auch dann später noch, das 10., 11. Kapitel, wird noch eine ganze Reihe von historischen Tatsachen beleuchtet, die wir heute nachvollziehen können, die damals aber Zukunft waren. Und dazu möchte ich einfach eine Buchempfehlung machen. Es ist hilfreich, da gibt es eine ganze Menge Anmerkungen zu den einzelnen Versen, was es bedeutet, in der NEÜ von Karl-Heinz van Heiden und auch im Roger Libi Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel empfehle ich, das hilft sehr zu verstehen, um was es geht, weil es erklärt wird. Ich kann nicht in allen Einzelheiten auf jede Bedeutung eingehen. Ich wünsche euch eine gute und aufschlussreiche Lektüre von Daniel und vielleicht habt ihr die Möglichkeit, für das nächste Mal etwas vorauszulesen. Norbert, das ist dein Turn jetzt.